Alle Leute haben abgewunken und gesagt, da könnt ihr nichts dagegen machen, gegen einen Arzt, ihr werdet hier nur verlieren.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter. Heute am Mikrofon Jasmin Helbling. Es hätte eine normale Operation am Rücken sollen sein. Aber die Bandscheibenprothese, die Manuela Eckli eingesetzt worden ist, hat sich ihrem Körper in Einzelteile aufgelöst. Die haben sich ihre Wirbelsäule gefressen und zu massiven Schmerzen geführt. Und sie ist nicht die einzige Betroffene geblieben. Der verantwortliche Arzt, ein Berner Starchirurg, hat seine Patientinnen und Patienten weder über Gefahren informiert, noch hat er seine finanziellen Eigeninteressen offengelegt. Das hat Manuela Eckli nicht auf sich sitzen lassen. Sie ist an die Öffentlichkeit und hat vor Gericht gegen ihn ausgesagt. Für diesen Einsatz ist sie für den Prix Courage vom Beobachter nominiert. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Manuela Eckli und der Journalist Otto Hostetler, der ihre Geschichte aufgeschrieben hat. Manuela, wir werden heute viel über deinen Rücken reden. Darf ich gerade am Anfang fragen, wie es dir geht?
Es geht mir nicht schlecht. Ich arbeite aber auch jeden Tag für das. Ich schaue, wenn ich hocke, wenn ich stehe, was ich machen kann im Haushalt, wenn ich arbeite, wenn ich dort bin. Die Leute sagen mir viel, ja, aber du hast ja gar, man sieht ja gar nichts an, es muss doch super gehen. Es geht mir nicht super, aber es geht mir auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ich setze sehr viel Kraft ein, tagtäglich, damit ich so leben kann, wie ich jetzt das mache oder kann.
Sport ist noch denkbar?
Ja, Sport ist denkbar. Leider kann ich nicht mehr joggen. Aber da ich auch noch schwimme, probiere ich es so zu lösen. Ich hatte lange Mühe, dass ich nicht mehr joggen durfte. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Viele haben gesagt, ja, du kannst ja sonst noch genug. Aber wenn halt das etwas Wichtiges ist im Leben, zum Ausgleich, zur Familie und zum Arbeiten, ist es nicht einfach. Ich gehe auch ins Fitness, das mache ich aber auch nur am Rücken zulieb. Das ist überhaupt nicht mein Ding, aber es muss halt sein und es bringt mir schon etwas.
Du bist jetzt 56 und leidest schon ein ziemliches Zeitchen unter Schmerzen. Kannst du dich noch erinnern, wann das angefangen hat?
Ja, das hat schon in der Jugendzeit angefangen. Kurz nach 20 Mal hatte ich schon so einen Vorfall mit dem Rücken. Aber dann habe ich es mit Physiotherapie und auch Fitness und entsprechende Übungen recht gut in den Griff gebracht.
Aber ganz weg ist es nie gegangen?
Nein, ganz weg ist es nie gegangen, aber es hat mich nicht so fest belastet, dass ich tagtäglich daran erinnert wurde oder grosse Einschränkungen hatte.
Hast du denn gleich mal einem Arzt oder einer Ärztin gezeigt?
Also damals, als ich es hatte, in jungen Jahren, bin ich beim Hausarzt gesehen. Und der hat dann gefunden, ja, dann machen wir Physio, das geht ja schon weg so. Und auch mit Fitness, aber mehr eigentlich nicht.
Aber wir haben jetzt vorher gehört, dass du dann gleich irgendwann operiert worden bist. Wie ist es denn zu dem gekommen?
Also es hat sich dann irgendwie, als ich gegen die 40 geworden bin, wieder aufschaukeln. Wir haben natürlich verschiedene Sachen wieder probiert, mit Physio. Ich bin von selber noch so ein bisschen homöopathisch angehaucht. Habe dann auch noch probiert mit TCM und sonst verschiedenen Sachen, bis es einfach wirklich nicht mehr gegangen ist und ich wieder zum Arzt bin und gesagt, ja, dann müssen wir auch weiter schauen. Ja, und dann hat das in Lauf genommen und irgendwann musste ich halt auch ein MRI machen und all die Sachen, wo man dann eben gesehen hat, dass da etwas gar nicht gut ist.
Was hat man denn gesehen auf dem MRI?
Also man hat gesehen, dass Bandscheiben eigentlich kaputt sind in dem Sinn, dass dort die Zwischenräume, die eigentlich vorhanden sein sollten, wie weg sind.
Und was kann man machen in so einem Fall?
Also eben, wir haben gesehen, dass bei mir ein Physio und all die verschiedenen Sachen, die ich ausprobiert habe, nicht wirklich geholfen haben. Und nur mit Schmerzmitteln ist das auch nicht mehr gegangen. Und schlussendlich hat man mir eine Operation empfohlen.
Und dein Chirurg, das war Max Ebi, der ist ein Koryphäe in der Rückenchirurgie. Hat das etwas geholfen, vielleicht etwas mehr Sicherheit gegeben?
Ja, damals hat mir das sicher Sicherheit gegeben. Und ich habe vertraut. Oder habe probiert zu vertrauen. Ich war vielleicht auch etwas naiv gewesen, dass ich einfach darauf gelassen habe, ja, das ist ein super Arzt und der macht das schon gut. Und dann hat mir natürlich auch das versprochen, was ich hören wollte. dass ich dann wieder aktiv am Leben teilnehmen kann, dass das daheim mit den Kindern, im Haushalt, im Garten wieder super läuft. Er hat gesagt, ihr könnt den Sport machen, mich vorannehmen. Hat auch von 10 Patienten erzählt, wo alles absolut kein Problem war. Hat gesagt, mit dem Arbeiten alles funktioniert wieder. Und das war das, was ich natürlich hören wollte. Und ich hätte auch gerne noch eine zweite Meinung eingeholt. Das hat er nicht so eine gute Idee gefunden. Und da habe ich mich halt ein bisschen unter Druck setzen. Aber halt auch, ich hatte wirklich Schmerzen gehabt und ich bin nicht jemand, der wehleidig ist und einfach aufgibt. Ich habe gekämpft und ich habe alles probiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr.
Und es klingt natürlich super mit diesen Versprechungen. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, was denn bei dieser Operation gemacht worden ist?
Ja, man hat mir gesagt, wir tun einen Wirbel versteifen und der andere so eine künstliche Bandscheibe rein, die flexibel sind. Und das sei ein super Produkt und hat eben wieder die 10 Patienten erwähnt, die nachher relativ schnell wieder fit waren. Ja.
Und nach der Operation, wie ist es dir gegangen?
Es ist mir am Anfang etwas besser gegangen, aber nicht lang. Ich musste ziemlich lange immer noch Schmerzmittel nehmen. Ich habe immer wieder alles, was ich wieder probiert habe, was geheissen, das darfst. Zum Beispiel wieder schwimmen, bin ich probieren, habe ich wieder aufgeben müssen, wo es einfach nicht gegangen ist. Eine Zeit lang hatte ich dann wieder ein bisschen Ruhe gehabt, und dann habe ich wieder probiert und dann ist es wieder besser gegangen. Aber wenn ich heute so zurückblicke, muss ich sagen, es ist mir nie wirklich super gegangen. Es ist besser gegangen als vor der OP, das ist klar. Aber nie so, wie ich eigentlich gedacht habe, so, wie ich mir vorgestellt habe, so, wie er versprochen hat.
Hast du mit dem Chirurg über das geredet? Was hat denn der dazu gesagt?
Also, ich war regelmässig in Nachkontrolle während 2 Jahren. Und ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie manchmal ich mit ihm direkt über das, also wie manchmal er direkt in Kontrolle war. Nach meiner Erinnerung eben nicht manchmal. Und ich habe immer gesagt, ja, eben, es ist noch nicht gut, ich habe das Gefühl, da könnte noch mehr. Und mir hat mir immer gesagt, ja, das ist halt so nach einer Operation, das kommt dann schon gut. Und nach 2 Jahren, als ich wieder so ein MRI oder ein Röntgen hatte, als Abschluss, hat es geheißen, ja, es ist alles gut.
Ist es aber nicht gewesen?
Für mich eigentlich nicht wirklich, nein. Aber ich konnte damit so leben.
Hast du irgendwann mal noch eine zweite Meinung eingeholt?
Ja, natürlich später. Es hat sich dann wieder aufschaukeln. Als ich irgendwie 45 war, ist das immer wieder wie stärker gekommen und noch mehr und noch mehr. Und dann bin ich wieder zum Hausarzt. Der Hausarzt hat damals gemeint, ja, das könnte die Hüfte sein oder die Knie. Bin ich alles abklären. Das war weder die Hüfte noch die Knie gewesen. Und ich hatte schon von Anfang an die Vermutung gehabt, ja, auch wieder den Rücken. Mir hat dann damals Giro gesagt, also Frau Eckli, da stimmt etwas gar nicht. Ich melde mich anmelden wieder für eine Semmeri. Bin ich gesehen, kurz vor Weihnachten, eben als ich 45 war. Und habe dann selber die Bilder bekommen. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich schon gedacht, da stimmt etwas gar nicht. Und dann im Januar bin ich zu einem anderen Arzt, der mir empfohlen wurde von Leuten, die gute Erfahrungen gemacht haben. Und der hat mir dann bestätigt, eigentlich eben auf dem Röntgenbild, dass das gar nicht gut ist. Also er hat mir gesagt, als ich reinkomme, hockt mal Frau Eckli, das, was ich jetzt sage, mit mir sozusagen aus den Socken holen, und das hat es mir auch.
Was hat er gesagt?
Er hat mir das Röntgenbild gezeigt und gesagt, das Implantat, das ihr drinnen habt, ist total kaputt, hat nach in Knochen reingefressen. Ihr könnt froh sein, dass nach in dem Sinn wie nicht der Rücken gebrochen ist und ihr nicht im Rollstuhl hockt.
Wie hast du auf das reagiert?
Also ich war absolut schockiert neben den Schuhen. Ich weiss nicht mehr genau, was ich noch gesagt habe oder wie ich war. Ich weiss einfach, ich habe als erstes meinen Mann angerufen, ich habe meine Mutter angerufen. Ich war wirklich am Boden zerstört.
Ich fasse nochmal zusammen, du hast schon sehr früh Rückenweh gehabt, hast dich für eine Operation entschieden und mit der ist es nicht besser geworden, sondern sogar noch schlimmer. Und schliesslich heisst es dann, dass das Implantat schuld ist. Otto, du hast für den Beobachter über den Fall geschrieben und es gibt viel, wo wir darüber reden müssen. Zuerst würde mich interessieren, ob das oft vorkommt, dass nach Rückenoperationen so etwas passiert?
Ja, ich bin jetzt nicht der Rückenoperationsspezialist, aber ich habe immer wieder zu tun die letzten Jahre mit Operationen, die nicht gut rausgekommen sind. Das kann es einfach geben. Da hier finde ich, das ist ganz eine andere Dimension. Es hat sich dann gezeigt, dass der Berner Chirurg mit einem medizinisch-technischen Unternehmen zusammengearbeitet hat, für so eine Bandscheibenprothese zu erfinden und auf den Markt zu bringen. Und die hat nicht wunschgemäss funktioniert. Und das Schlimme daran ist, er hat von dem gewusst.
Und hat sie trotzdem eingesetzt?
Hat sie trotzdem eingesetzt, richtig.
Seit wann weiss man denn das?
Ja, der Chirurg selber hat das von Anfang an gewusst, weil sie haben die Prothese oder das Implantat, wenn man so sagen, entwickelt und haben das in präklinischen Tests, also bei Affen, bei Pavianen, eingesetzt. Und dort war klar, das gibt Probleme. Also die haben die natürlich auch MRI gemacht nach den Operationen und haben gesehen, dass es dort Probleme gibt. Und trotzdem hat er mit dem MedTech-Unternehmen die Prothese weiter vorantrieben, die Entwicklung, und dann auf den Markt gebracht. 2010 sind wir da etwa.
Unvorstellbar, dass so etwas passieren kann, dass so viele Leute beteiligt sind und von dem wissen. Ich verorte das nochmal zeitlich. Man hat schon 2008 gewusst, dass mit dem Produkt etwas nicht stimmt, dass das nicht funktioniert. 2010 ist es auf den Markt gekommen und die Manuela ist nachher operiert worden.
Also 2008 waren die Tierversuche, die bereits die Implantate haben. Problem gemacht. Der Max Ebi war Präsident von dem wissenschaftlichen Beirat von dem MedTech-Unternehmen und trotz diesen Problemen ist die Prothese 2010 auf den Markt gekommen. Es hat zuerst 29 Patienten gegeben, wo man das testweise hat gemacht und nachher ist es zu den richtigen Operationen gekommen und Manuela ist 2011 operiert worden, also wahrscheinlich eine der allerersten Patienten.
Aber sicher nicht die einzige, die Zwischenfälle gehabt hat.
Nein, das Produkt hat nachher, das hat man dann erst im Nachhinein gesehen, damals schon in Belgien, Deutschland zu vielen Komplikationen gegeben. Und 2014 hat die Firma das Produkt vom Markt nehmen. Und da gibt es ein eindrückliches Detail. Der Herstellerfirma, die haben nachher alle Ärzte, die da involviert sind, aufgefordert, sie sollen ihre Patienten, Patientinnen überprüfen. Also was ist aus dieser Operation geworden, ist alles unter Kontrolle. Aber der Max Ebi, der zu Bern 7 Patientinnen und Patienten hat operiert, hat nichts unternommen.
Du bist also nie kontaktiert worden, Manuela?
Nein, ich bin leider nie kontaktiert worden.
Und ist der Fall an die Öffentlichkeit gekommen?
Das müsste vielleicht Manuela erklären, wie das nachher, wie sie da reingekommen ist.
Nach der Operation 2016, das war die zweite Operation, von einem anderen Arzt durchgeführt, hat er mir dann gesagt, ob ich eigentlich wüsste, dass das Implantat schon im 2014 zurückgerufen worden ist. Das haben wir nicht gewusst, wir sind über das nicht informiert worden. Mein Mann hat sich dann erkundigt, ob man da irgendeine Chance hat, rechtlich etwas dagegen zu unternehmen. Alle Leute haben abgewunken und gesagt, da könnt ihr nichts dagegen machen, gegen einen Arzt, ihr werdet hier nur verlieren. Und ja, so haben wir es dann la Ruhe.
Ja, Manuela hat vorhin von der zweiten Operation erzählt und dort wollte ich einfach ergänzen, sie hat jetzt das nicht erwähnt, aber das war eine Operation, die man sich vorstellen muss, da hat alle Einzelteile von diesem Implantat müssen rausknübeln. Und das ist ja das Verrückte. Also sie hat mir das Röntgenbild gezeigt, oder? Wo du siehst die einzelnen Stückchen da drauf und dann müssen alle Einzelteile rausnehmen aus dem Körper. Man muss sich das vorstellen.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein auf beobachter.ch/voll. Dort finden Sie auch ein kostenloses Probeabo, um den Beobachter besser kennenzulernen.
Im 19. ist nachher ein Bericht in der Sonntagszeitung von einer Journalistin, die über Deutschland geschrieben hat und Serge V. Mein Mann hat das gelesen und hat zu mir gesagt, hey Manuela, das ist genau das Implantat, das du im Rücken hast. Jetzt müssen wir etwas unternehmen. Ich wollte zuerst nicht, weil mir ist es eigentlich gar nicht so leid gegangen. Viel, viel besser als nach der ersten Operation. Ich habe im Vergleich zur ersten Operation schon nach irgendeiner Woche keine Schmerzmittel mehr müssen nehmen. Und sonst ist es mir eigentlich besser gegangen. Ich habe mich dann überzeugen von meinem Mann und er hat dann mit der Journalistin Katrin Boss, von ihr, wo der Artikel war, Kontakt aufgenommen. Und so ist das dann alles ins Rollen gekommen.
Und mit dem Schritt an die Öffentlichkeit hast du ziemlich etwas in Bewegung gebracht. Zum Beispiel hat man am Max Ebi ein bisschen genauer auf die Finger geschaut. Für jemanden, der sich jetzt in dieser Branche nicht so gut auskennt wie mich, Otto, kannst du noch ein bisschen einordnen, wer Max Ebi ist?
Max Ebi ist ein Koryphäen-Rückenspezialist von internationalem Dimension. Also er ist heute inzwischen 78, aber er ist Gründer und Leiter vom ersten Rücken-Spezialzentrum an der Uni Bern, also im Inselspital. Er ist dann später in Kanada an einer renommierten Universität gewesen, hat einen Lehrstuhl gehabt, also Professor für die ganze orthopädische Chirurgie. Er hat über 400 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Er war bestens vernetzt in der Welt von den Chirurgen, von den Rücken-Wirbelsäulen-Spezialisten. Und er hat auch über Jahre die Europäische Fachgesellschaft präsidiert.
Also der Max Ebi war wirklich ein Koryphäe. Man hat ihm vertraut, als Patientin, aber auch in der Branche. Wie ist denn das überhaupt publik geworden, dass da etwas schief gelaufen ist?
Ja, in der Schweiz haben die Media-Zeitungen zusammen geschafft mit internationalen Medien und die haben Zugang zu internen Dokumenten im Bereich Implantatsicherheit. Und dort ist dann klar geworden, es geht um ein Implantat bei der Wirbelsäule, wo in Belgien und Deutschland zu grossen Problemen geführt hat. Und zwei beteiligte Chirurgen sind aus der Schweiz, eins der Max Ebi. Und in diesen Fällen in Deutschland und Belgien ist es wirklich dramatisch gewesen. Da mussten Dutzende von Patienten sich die zersetzten Implantatteile wieder rausoperieren. Also ähnlich wie auch Manuela Eckli. Und die Journalistinnen in der Schweiz haben nachher den Max Ebi konfrontiert. Und er sagt ihnen, ja, seinen Patienten, Patientinnen gehen es gut. Und das war der Punkt gewesen, wo wahrscheinlich Manuela Eckli gefunden hat, ja nein, also mir geht es überhaupt nicht gut.
Und was ist auf das aber passiert? Hat es Konsequenzen gegeben für ihn, eine Untersuchung?
Gleich darauf hat nachher die Hirslandengruppe, wo er zu Bern im Salem-Spital, wo zur Hirslandengruppe gehört, dort war er tätig gewesen, haben sich nachher von ihm getrennt und haben nachher relativ rasch externe Untersuchungen in Auftrag gegeben, die er viel später relativ klares Fazit hat gezogen.
Was ist rausgekommen?
Der Untersuchungsbericht ist zum Schluss gekommen, dass er nicht ordentlich über die Risiken aufgeklärt hat und dass er finanzielle Eigeninteressen hatte. Und ja, das ist natürlich ein Problem.
Und was passiert jetzt in so einem Fall? Muss er sich vor Gericht verantworten?
Genau, es ist noch sogar Ende 18 hat der Staatsanwalt vom Kanton Bern ein Verfahren eröffnet, um die Hintergründe zu klären.
Und ich nehme an, dort hat man auch mit Betroffenen geredet, wahrscheinlich auch mit dir, Manuela. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Also es war sehr aufwühlend für mich. Es hat mich natürlich alles wieder eingeholt. Ich hatte wirklich so Déjà-vus, wie es mir dann gegangen ist, was ich alles durchgemacht habe, was ich erlebt habe. Aber ich habe gehofft damit, dass ich so eine Chance bekomme für alle die es betroffen hat. Irgendwie so eine mehr etwas Gerechtes, also eine Gerechtigkeitserfahrung, so, dass man das sieht und dass man da etwas dagegen machen kann, dass das nicht mehr passieren kann, das, was mir passiert ist, das, was ich musste erleben und das, was alle anderen haben müssen erleben.
Und vor Gericht bist du dann auch Max Ebi wieder begegnet. Wie war das gewesen?
Ja, jedes Mal, wenn wieder etwas ist, also ich habe ja bevor ich vor das Gericht musste, bin ich einmal bei der Polizei aussagen und dann, glaube ich, bei der Staatsanwaltschaft. Und dann ist jedes Mal, ist mir auf Bernisch gesagt, eben wieder Laden runter. Es hat mich extrem beschäftigt, weil es ist wieder alles ob sich gekommen. All die Schmerzen, all die Kraft, die ich immer wieder aufwenden musste, all die Sachen, die ich nicht machen konnte mit den Kindern, im Geschäft, wo ich immer irgendwie durchsuchen musste. Es ist sehr bewegend eben, und ich konnte es nicht einfach abschalten.
Was hat dein Umfeld zu all dem gesagt? Du hast ja gleich gegen einen Starchirurg aussagen.
Also die meisten haben das sehr mutig gefunden und mich unterstützt und haben gesagt, hey, super, machst du das und hast du die Chance, und haben mich bewundert. Es hat aber auch andere kritische Stimmen gegeben und haben gesagt, was fällt dir eigentlich ein? Gegen einen Arzt, da kann man doch nichts machen, das lässt man doch einfach gerade sein. Und ich bin halt sehr ein gerechtigkeitsliebender Mensch. Ich ist nicht immer von Vorteil an allen Orten, aber jetzt habe ich gefunden, wenn ich eine Chance habe, für mich und auch für die anderen, und dass das nicht mehr passieren kann, oder dass man vielleicht besser anschaut und mehr hinterfragt, dann ziehe ich das durch.
Und das geht ja immer ein Weile, so einen Prozess. Die Strafanzeige ist vor 8 Jahren gemacht worden. Ist das Urteil schon da, Otto?
Ja, das Urteil ist inzwischen da. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat Max Ebi Anfangsjahr verurteilt wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten bei einer Probezeit von 2 Jahren. Und er hat auch die Verfahrenskosten übernehmen und 4'000 Franken Genugtuung zahlen. Das Problem ist, es ist einfach Tatsache, das Urteil liegt noch nicht schriftlich vor. Es ist zwar ausgesprochen, also er ist verurteilt, aber es ist noch nicht rechtskräftig. Der Max Ebi bzw. seine Verteidigerin hat Berufung angemeldet, aber das heisst, das kann unter Umständen noch Jahre gehen. Also unter Umständen die nächste Instanz wäre das Obergericht. Theoretisch könnte das auch noch vor Bundesgericht gehen. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und somit ist der Max Ebi auch nach wie vor unschuldig.
Hat denn er etwas gesagt zu diesen Vorwürfen vor Gericht?
Vor Gericht hat er von seinem Recht von der Aussagenverweigerung Gebrauch gemacht. Aber er hat dann ganz am Schluss das letzte Wort vom Anklagten gehabt und dort hat er die Patienten und Patienten um Entschuldigung gebeten.
Wie kommt das bei dir an, Manuela?
Ja, wie kommt das bei mir an? Ich finde, nichts aussagen, jede Aussage verweigern, nachher sich so noch schnell zu entschuldigen, das kann ich nicht akzeptieren. Das finde ich, vorher hat es mir geholfen, wenn man mit mir Kontakt aufgenommen hat. Dann im 14., wo man gewusst, das Implantat wird zurückgezogen, dann hätte ich sicher nicht so eine schwere Rückoperation gehabt. Ich hätte sicher wieder eine müssen machen, nehme ich an, aber es wäre nie so schlimm gewesen.
Das Urteil war relativ deutlich. Der Gerichtspräsident hat in der Urteilsbegründung mündlich gesagt, für ihn sei das, also für Max Ebi, sei das Implantat zu einem persönlichen Prestigeobjekt geworden, das er in wissenschaftlichen Beiträgen beworben hat. Also man muss sich das vorstellen. Und mehrfach ist gesagt worden, die finanziellen Interessen haben einfach überwogen, quasi das Patientenwohl. Und das ist natürlich ein Problem in der Medizin, wenn Entscheide gefällt werden aufgrund von finanziellen Anreizen und nicht von allenfalls medizinischen Grundlagen.
Wir bleiben auf jeden Fall an dem dran, es könnte noch eine Weile gehen. In der Gegenwart bist jetzt du aber für den Prix Courage nominiert. Manuela, Otto, kannst du kurz zusammenfassen, was das ist?
Ja, der Prix Courage wird jedes Jahr vom Beobachter an inspirierende Menschen verliehen, die durch ihr unerschrockenes Handeln oder durch mutige Taten haben beeindruckt, weil sie zwei von anderen über die eigenen Ansprüche stellen. Wir porträtieren verschiedene Personen, die jetzt eben nominiert sind für den Preis in den nächsten Wochen. Und im Herbst, wenn alle nominierte Personen feststehen, kann er die Leserschaft oder jedermann darüber abstimmen, wer den Preis gewinnen soll. Die Favoritenliste der nominierten Personen wird nachher der Jury übergeben und unter der Leitung der früheren Bundesrätin Evelyn Wittmann-Schlumpf wird die Jury nachher entscheiden, wer den Prix Courage 2026 verdient.
Und wir haben jetzt Manuela schon reden gehört, aber vielleicht kannst du gleich noch mal kurz und knapp zusammenfassen, was die Gründe für ihre Nomination gewesen sind.
Die Gründe für die Nomination von der Manuela Eckli ist sicher, dass sie hat können dazu beitragen konnte, dass so ein wegweisender Fall überhaupt vor Gericht aufgeschafft werden konnte. Also die eklatanten Missstände zwischen Eigeninteressen von einem Arzt und einem Patientenwohl, wenn nicht jemand einen Fall so detailliert belegen und auf den Tisch legen kann man solche Fehlbehandlungen gar nicht strafrechtlich aufschaffen.
Mhm. Es braucht eine Stimme und ein Gesicht dazu.
Es braucht definitiv eine Stimme und ein Gesicht. Es braucht Courage, herzustehen und zu sagen, mal, dieser Fall ist mir passiert, und nachher das können, mit Akten, mit Dokumenten können belegen.
Manuela, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du von dieser Nomination erfahren hast?
Also, ich war gar nicht überfordert, als die Anfrage kam. Und ich musste überlegen, Bedenkzeit haben. So, mein erster Gedanke war, ja, das hast du irgendwie nicht verdient. Also, du bist nicht die richtige Person. Und ja, es hat Mut gebraucht, dass ich das durchgezogen habe. Und dann habe ich gefunden, okay, wenn ich etwas bewirken kann damit, dann nehme ich das sehr gerne an. Und ja, es freut mich. Und ich hoffe, dass durch das alles eben die Menschheit ein bisschen mehr Gerechtigkeit dann wieder erfahrt, eben in so Sachen, dass man ein bisschen mehr hinschauen kann.
Es gibt noch eine zweite Ebene, die ich sehr eindrücklich finde, wo Manuela Eckli sich vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie wirklich gemacht hat, dass sie sich an einer Journalistin hat anvertraut. Das ist eminent. Sonst hat Kathrin Boss gar nicht beschreiben können, was da wirklich vorgefallen ist. Also allein, dass sie nachher Kontakt hat aufgenommen mit Medien, hat es ermöglicht, dass man in der Schweiz überhaupt hat können über den Fall richtig schreiben und dass die Verstrickungen publik geworden sind.
Und so ein Schritt braucht natürlich Mut. Jetzt haben wir viel über Mut geredet. Darf ich dich zum Abschluss noch fragen, wo du dir mehr Mut wünschen würdest, Manuela?
Also Mut sollte man eigentlich immer haben, für sich das einzusetzen, was einem gut tut, wo man vielleicht eben auch anderen Leuten helfen kann. Nicht wegschauen, sondern eben wirklich anschauen und dementsprechend zu handeln.
Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch. Das war der Fall, ein Podcast vom Beobachter mit Manuela Eckle, Otto Hostetler und mir, Jasmin Helbling. Produktion Carlo Lardi. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, bewerten und beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis bald!